Hi Stefan.
Guten Abend.
Sehr cool, dass du wieder da bist. Sehr cool, dass ich wieder da bin. Und sehr cool, dass unsere lieben ZuhörerInnen auch wieder da sind. Nämlich willkommen zu CCG Beyond, wie ihr es wahrscheinlich schon im Intro gemerkt habt. Ich hatte irgendwie mal die Idee, sollten die mythologischen Folgen ihr eigenes Intro bekommen? Vielleicht sogar einen eigenen Intro-Mythen-Jingle? Ich weiß es nicht. Das frage ich auf jeden Fall mal die Produktion. Aber sehr cool, dass du da bist, denn wir wollen uns, nachdem wir jetzt Elden Ring besprochen haben und das so ein bisschen mit der Artus-Sage oder vor allem der keltischen Mythologie verglichen haben, beziehungsweise geguckt haben, wo sind da die Inspirationen, wenden wir uns heute einem anderen Fach oder einem anderen Bereich zu, nämlich dem lieben The Witcher und was da nicht alles an Mythologien aufeinander trifft. Denn man kann sagen, stimme mir zu oder stimme mir nicht zu, ja, die slawische Mythologie steckt da drin, aber an sich ist es eigentlich ein Crossover aus allen Mythologien.
Genau, also Sapkowski in den Büchern verarbeitet durchaus einiges in slawischen Volkssagen und slawischer Mythologie. Vor allem einige der ganz ikonischen Wesen in Witcher, wie der Leshy, sind aus den slawischen Bereichen. Aber Sapkowski nimmt auch viel andere Sachen mit rein. Da gibt es Druiden in Witcher, es gibt die Artus-Sage tatsächlich auch in The Witcher ganz stark mit dabei. Der Titel vom letzten Buch als Dame vom See verrät es sehr schön. Und auch andere Volkssagen, also Sapkowski schöpft eigentlich eher aus dem allgemeinen europäischen Mittelalter, anstatt spezifisch aus dem slawischen Raum. Aber auch slawisch ist natürlich bei ihm deutlich vertreten.
Ich meine, so japanisch-ägyptisch hat er sich nicht unbedingt dran bedient. Wenn wir jetzt über den Dschinn sprechen, das ist dann eher so islamische Richtung, aber ägyptisch, japanisch und meinetwegen Native American kommen da jetzt nicht drin vor, ne?
Genau, es ist eigentlich europäisch Mittelalter, und das europäische Mittelalter hatte einen Volkssagenmix eben aus dem keltischen, germanischen, slawischen Bereich, je nachdem, wo man natürlich auch genau ist, und auch immer schon einen Einschlag aus dem griechischen, römischen. Ich meine, römisches Reich und griechische Kultur waren einflussreich, und eben auch der islamischen Welt, die zum einen sehr viel des griechisch-römischen bewahrt hat durchs goldene Zeitalter des Islam. Also islamische Gelehrte waren sehr wichtig, und natürlich, weil vor allem über Spanien ja sehr lange auch der Islam geherrscht hat. Und da kam auch sehr viel her.
Ich finde das immer total faszinierend. Ich habe bis heute noch keine gute Metapher dafür gefunden, aber ich finde es interessant, dass ja quasi Mythologien voneinander borgen. Das ist so ein bisschen wie so ein Flüstersprech funktioniert, ne? Und dann werden Sachen umgedichtet und Parallelen tauchen aber trotzdem auf. Und man merkt, dass halt so eine Mythologie auch sowas wie ein Baum ist, der halt wächst, ne? Und verschiedene
Genau.
Äste hat, aber man kann es irgendwie immer versuchen, auf die Wurzel zurückzuführen. Was halt sehr interessant ist, weil ich betrachte dich so ein bisschen als meinen Mentor in der Mythologie, was wahrscheinlich auch viele deiner Zuhörerinnen auch tun. Und wir haben jetzt schon sehr viele Mythologien besprochen und gerade bei der slawischen ist es ja sehr interessant. Wir hatten jetzt ein sehr ausuferndes Vorgespräch auch zu The Witcher, weil das ja schon echt ein Mammut ist. Gerade bei der slawischen Mythologie hast du mir erklärt, das ist relativ schwierig, weil wir gerade bei der slawischen Mythologie nicht eine typisch klassische Göttermythologie haben. Wir wissen also nicht die Ursprünge der slawischen Mythologie. Wir wissen nur, was halt Volkssagen sind. Also alles, was halt quasi nach dem Ursprung kommt. Ist das laienhaft einigermaßen richtig gewesen?
Genau. Also bei der slawischen Mythologie haben wir die Situation, dass wir keine Göttermythen kennen, ganz einfach. Also bei Mythologie denkt man an Zeus, man denkt an den griechischen Schöpfungsmythos, wo Sachen aus dem Chaos kommen, man denkt an Odin und Thor, die irgendwas machen, man denkt an Loki, solche Sachen. Haben wir bei den slawischen Mythen gar nichts. Also wir kennen die Namen einiger slawischer Götter aus historischen Chroniken, wie der Nestor-Chronik für die Götter von Kiew, aber wir wissen nicht, was die gemacht haben. Wir kennen keinen einzigen tatsächlichen slawischen Mythos, da ist nichts überliefert. Wir haben keine Edda, wir haben keinen Homer, wir haben keinen Hesiod für den slawischen Raum. Und in dem Sinn, was wir haben, sind Volkssagen. Und da ist die slawische Kultur sehr, sehr reich. Unter anderem, weil sich im slawischen Raum auch sehr viel die Interaktion mit dem Christentum etwas anders war als im Rest. Also Synkretismus, das heißt, das Vermischen von christlichen und vorchristlichen Praktiken und Ideen, ist überall der Fall gewesen. Im slawischen Raum aber ganz ausgeprägt. Das heißt, hier haben wir sehr auch zum Teil urtümliche Volkssagen noch. Das zweite Problem mit der Zugänglichkeit slawischer Mythen ist, tatsächlich Quellen zu finden, die Deutsch oder Englisch sind. Das heißt, wenn man nicht selber eine slawische Sprache kann, also wenn man jetzt kein Polnisch, Tschechisch, bis hin zu Russisch sprechen kann, ist es teilweise schwierig, tatsächlich ein Buch oder einen Artikel zu finden, der halt auf Deutsch oder Englisch verfasst ist, was jetzt die Sprachen sind, die ich zum Beispiel kann.
Ja, genau, das entspricht auch den Sprachkenntnissen meinerseits. Wir packen euch gerne in die Videobeschreibungen. Das finde ich bei Artcore immer total cool. Nicht nur, dass man mit dir sehr cool über Mythologien sprechen kann, sondern dass du auch unglaublich viele Quellen dazu kennst. Du persönlich meinst ja, auch eine der schwierigsten Quellen zu bekommen, sind ja so gerade so in Richtung Grönland. Ne? Bist du da jetzt eigentlich mittlerweile erfolgreich geworden oder hast du immer noch keine Quellen aus Grönland zu deren Mythologien?
Genau, also das wird dann ja in die Inuit-Mythologie fallen, da habe ich leider immer noch keine Quellen. Ich habe einen sehr, sehr tollen, ich habe einen Inuit-Publisher gefunden. Also ich habe den Namen leider nicht parat, aber es gibt einen Publisher, der wird halt von Inuits geführt und das ist immer was, das ich sehr feiere, wenn ich tatsächlich von den echten Leuten von dieser Kultur halt auch die Quellen bekomme, weil welche bessere Quelle gibt es als die Menschen einer Kultur selber? Das Problem ist, die Bücher über deren Kultur, die sind halt gerade nicht im Print. Das heißt, ich warte im Endeffekt gerade, ob die mal eine neue Auflage von Büchern machen, die ich will. Aber die Suche geht immer weiter und es gibt viele Mythologien. Im Moment gehe ich auch wieder in andere Richtungen, viel Griechisches gerade. Auch immer auf der Suche nach arabischen, vorislamischen Quellen hier und vieles mehr. Also man findet überall so viel und es geht in unendlich viele Richtungen zugleich.
Ich wünsche dir zu Weihnachten, dass es dann endlich bei dir eintrifft. Ne? Also wenn ihr auf bestimmte Sachen wartet, der Stefan wartet darauf, der liebe Artco. Man könnte allein 6 Folgen füllen, was eigentlich mythologisch bzw. volkssagentechnisch zu analysieren ist in The Witcher. Wir werden nicht an allen Stellen immer darüber sprechen, ist das jetzt eigentlich sehr realistisch? Ich finde es eher interessant, was ist in Videospielen aufgegriffen und was hat man da weggestrichen oder was war komplett anders? Das finde ich eigentlich sehr interessant, ohne dass wir jetzt bei Sapkowski oder CD Projekt Red eine Liste machen. Ja, das ist gut, das ist richtig, denn ich erinnere mich tatsächlich, wir hatten ja beide auch über God of War Ragnarök gesprochen und dir geht es ja gar nicht mal darum, ob das 1:1 richtig dargestellt wird, sondern dass man einfach auch den Leuten, weiß nicht, so ein Retelling betreibt, ne? Dass man Leuten auch einfach wieder an Mythologien heranführt.
Genau, weil also Mythologie ist ja einfach sehr altes Sagenmaterial und Mythen haben sich ja immer schon verändert. Das heißt, ich finde es nicht schlecht, Mythen modern neu zu erzählen. Also God of War macht es ja so, die nehmen, vor allem die neueren, bei den älteren bin ich kritischer, die neuen God of War, die im nordischen Bereich, die nehmen sich halt nordische Mythologie und machen was Neues draus. Sie repräsentieren dabei Charaktere auf interessante neue Weise, die aber recht gut ist. Also zum Beispiel der God of War Thor ist eigentlich einer der besten Thor in modernem Setting, den ich kenne. Und auch Odin und sowas da. Natürlich entspricht es nicht dem, was in der Edda steht. Also wenn ich da jetzt die Edda lese, die Geschichte von God of War steht da nicht drin. Aber das ist auch nicht Sinn der Sache. Also man lässt sich inspirieren und trägt es in ein neues Medium, in eine neue, selbst erfundene Geschichte. Und ähnlich macht es Sapkowski mit Witcher eigentlich auch. Der nimmt sich halt viele, viele Volkssagen, Ungeheuer und ein mittelalterlich osteuropäisches Setting und verarbeitet es in einer neuen Geschichte. Ich meine, Witcher spielt ja nicht einmal zwingend in unserer Welt durch die Konjunktion der Sphären kamen ja die Menschen erst in dieser Welt, in der Witcher spielt, an. Also das ist nicht mal auf unserer Erde so in dem Sinn. Aber es bedient sich halt aus diesen Dingen und spinnt damit was Neues. Und ich finde das sehr schön.
Ich finde sowieso immer cool, ne, wenn wir so Fantasy, Literatur, Filme, Spiele haben, wo wir dann nicht immer sagen, okay, das ist dieses eine typische Fantasy-Mittelalter. Ich finde, The Witcher hat so ein ganz eigenes, düsteres, weltliches Mittelalter. Also das ist auch noch mal was ganz anderes als Game of Thrones. Ich finde, Game of Thrones ist da wieder sehr, sehr Fantasy-mittelalterlich. The Witcher hat so einen eigenen Anstrich. Und wir beide sind uns ja einig, dass wenn Santa Monica Studios den wirklichen Ragnarök oder die wirkliche Ragnarök dargestellt hätte, wäre das Ganze viel, viel brutaler ausgegangen.
Es hätte damit geendet, dass am Ende die meisten tot sind. Interessanterweise einige von denen, die in den Spielen sterben, maßgeblich Magni und Modi, würden nicht sterben, die überleben Ragnarök nämlich. Aber ja.
Ja, und Baldur kommt auch wieder zurück. Also das finde ich, ich hätte es lustig gefunden, wenn Kratos mal eine Originalquelle gefunden hätte, was er dazu gesagt hätte. Aber ich glaube, dann braucht man gar nicht erst mit den griechischen Quellen anzufangen, weil ich glaube, dann sieht er komplett rot, der arme Mann. Liebe Grüße an dich da draußen im Norden. The Witcher und dass das der beste Weg ist. Ihr kennt das von Landsquid, von Sebastian, der behandelt auf seinem Kanal gerne die Lore zu Monstern und tatsächlich haben wir jetzt eine Schnittstelle, weil man kann bei Witcher sehr, sehr viel über die Monster reden, weil ich denke mal, da ist auch das meiste an Volkssagen zu finden. Ich habe hier eine lange Liste aufbereitet. Faszinierenderweise, im Vorgespräch hatten wir schon drüber gesprochen, wenn wir uns jetzt mal gerade mit dem Hexer beschäftigen. Und jetzt mal nicht unbedingt mit Zauberern und MagierInnen, ne, also das, was man eben kennt, sondern jetzt mal wirklich dieser Figur des Hexers, einem Dämonenjäger, einer Dämonenjägerin. Da meintest du zu mir, das hat nicht unbedingt tatsächlich einen slawischen Hintergrund, sondern eher sogar einen italienischen Fragezeichen?
Also das war eher sowas, also der Hintergrund, es gibt dadurch keine Verbindung. Also Koski hat sich hier nicht aus dem Bereich bedient. Die Sache ist, ein Monsterjäger in dem Sinne gibt es historisch so eigentlich nicht. Es gibt viele Geschichten, wo ein Ritterkrieger mal ein Monster tötet, aber so dieses, der professionelle Monsterjäger, wie es ein Witcher ist, gibt es in dem Sinn eigentlich, zumindest jetzt da im europäischen Sagenraum, kein Thema bekannt. Den Vergleich, den ich gezogen habe, waren die Benandanti aus Italien. Und die waren vor allem im Kampf gegen Hexen. Also bei denen dreht sich die Sage darum, dass es Leute sind, die während sie schlafen eine Art Traumwanderung durchmachen, also sozusagen während des Schlafens ihren Körper verlassen und dann als Benandanti, was so viel wie die guten Wanderer bedeutet, dann gegen Hexen kämpfen. Speziell gegen Hexen in dem Fall. Und ja, also das ist halt so ein Vergleich, den Sinn. Es gibt halt, es gibt einige YouTube-Videos, die bezeichnen zum Beispiel die als die echten Witcher. Kann man jetzt so oder so sehen. Sapkowski hat sich durch die nicht inspirieren lassen, so viel wage ich mal zu behaupten. Aber sie sind sehr interessant für sich genommen.
Nee, finde ich auch interessant. Also das hätte ja interessant. Also das scheint ja so sein, einer der wenigen Mythen zu sein, die er selber kreiert hat. Ne? Wenn wir uns jetzt angucken, Baba Yaga, Leshy, die wilde Jagd, hat er sich halt auch sehr viel aus dem Märchenbereich bedient, was ich ja faszinierend finde, gerade wenn wir uns gerade The Witcher angucken, gab es ja vor dieser Pentalogie, das ist ja so das Hauptwerk von Sapkowski, genau, was sich ja vor allem um Ciri dreht, was ja auch der Hintergrund der Netflix-Serie ist, hatten wir zuvor halt auch sehr viele Kurzgeschichten, die werden vor allem in Staffel 1 von Netflix behandelt und gerade die lesen sich auch alle sehr märchenhaft. Also hättest du plötzlich, was weiß ich, Gebrüder Grimm plus Deadpool, der da durchmarschiert und alles umbringt. Also so liest sich das manchmal ein bisschen.
Genau, also er nimmt sich oft Märchen und sät halt Hinweise auf die. Also zum einen, die meisten Monster sind aus dem Volkssagenbereich, also eigentlich praktisch alle. Es gibt wenige, die original sind. Es sind einige dabei, die sind original, aber wenige. Und der Sapkowski arbeitet halt viele Hinweise auf Märchen. Also zum Beispiel in dieser Kurzgeschichtssammlung ist der eine Kampf dabei gegen diese junge Frau. Ich weiß ihren Namen leider nicht mehr, den Geralt hat. Kommt auch in der Serie vor. Ich glaube, ihr Name ist Renfrey.
Renfrey, genau.
Renfrey, genau. Das ist ihr Name. Und da zum Beispiel, die entspricht Schneewittchen und den sieben Zwergen. Also die ist deren Hintergrundgeschichte ist ja, dass die eben von der Königin davongejagt wird. Sie tötet den Jäger und tut sich dann, ich glaube, bei Sapkowski sind es nicht Zwerge, sondern Gnome. Gnome oder Zwerge zusammen. Und anstatt halt hinter sieben Bergen lebt sie bei sieben Zwergen und dann ist halt märchenhaft, sind die halt ein Haufen Banditen dann. Und läuft halt dann eher so.
Ja, und
das, ja, sehr interessante Art, das halt zu verarbeiten.
Und Geralt killt sie. Ja. Ich finde es interessant, weil im Vorgespräch hatten wir zum Beispiel auch darüber gesprochen, dass gerade MagierInnen und ZauberInnen in der slawischen Mythologie beziehungsweise in den Volkssagen halt oft so Leute sind, die man um Hilfe gebeten hat. Das erinnert sehr stark an Methusalix aus Asterix und Obelix. Ne? Einfach so helfende Leute, vor allem um Krankheiten loszuwerden oder irgendwelche Probleme. Und du hattest mir erzählt, dass man die vor allem auch irgendwie auf Hochzeiten eingeladen hat, um dafür zu sorgen, dass sie halt möglichst beschützt sind, ne? Dass da nichts passiert. Genau. Und ich finde es sehr interessant, dass gerade Geralt auf eine Feier eingeladen wird. Das ist quasi so die Vorgeschichte der Pentalogie, auf eine Hochzeit, auf eine Feier eingeladen wird, um dort einen Verhexten halt zu heilen, zu retten und ihm dann halt ein Kind versprochen wird. Das entspricht auch so etwa demjenigen, dass man, wenn man Magier holt, dass man ihm irgendwas trotzdem schuldig ist, oder?
Genau, also sowas ist immer halt ein Handel. Also in dem Fall wurde Geralt nicht speziell dafür geholt, um Dooney zu entfluchen. Also wenn ich es noch richtig im Kopf habe, wollte die Königin von Sintra eigentlich, dass er dafür sorgt, dass halt sich das Problem anderweitig auflöst. Also die hat gar nicht damit gerechnet, dass Geralt den entzaubern kann. Aber ja, bei, also das ist vor allem jetzt aus dem Bereich der russischen Volkssage, dass es oft so, dass Zauberer halt für sowas eingeladen werden und Hexen, um mal Probleme zu lösen. Aber das erfordert halt auch entsprechende Bezahlung. Die arbeiten auch nicht umsonst.
Machen haben die auch schon nicht getan, ne?
Genau.
Bevor wir so ein bisschen ins Kleinteilige gehen und gleich mal vielleicht was mit was Einfachem anfangen, wobei die Reihenfolge ist natürlich komplett egal. Wir könnten das alphabetisch machen, wir könnten das so rein gefühlstechnisch machen. Aber was bei mir tatsächlich hängen geblieben ist und was auch so ein großer Mythos ist, ist die wilde Jagd in The Witcher. Das ist irgendwie so eine Art Ereignis, das passiert. Das erinnert mich irgendwie ein bisschen an Halloween. Es erinnert mich an Weltuntergang. Und es ist irgendwie eine Schar von Jägern, die aus dem Übernatürlichen herreitet und Leute tötet. Gibt es dafür irgendeinen Hintergrund in der Mythologie? Und vielleicht nicht mal die slawische?
Genau, also die wilde Jagd kommt aus der germanischen Mythologie. Also die ist nicht slawisch. Ist aber sehr weit verbreitet. Also die hat ihren Anfang im Endeffekt im germanischen Raum, hat aber dann, weil wir haben vorher schon gehabt haben, Kulturen immer miteinander reden, Nachbarn und sowas, also es vermischt sich ja immer, vor allem in Grenzbereichen und sowas, also dass so eine Kultur so eine Insel bildet, gibt es nicht und hat sich dadurch auch in slawischen Raum, in keltischen Raum und so weiter ausgebreitet. Es gibt sogar eine Version der wilden Jagd in Kanada, wo die auf einem, I'm not kidding, einem Kanu durch den Himmel fliegen. Also wer sich wundert, wie weit sich das verbreitet.
Oh, das wäre so eine coole Kanada-Mod für The Witcher, ja, finde ich
haben,
gut.
Haben Auswanderer im Endeffekt mitgebracht in der frühen Neuzeit, die nach Kanada rüber sind und hat sich halt da lokalisiert sozusagen. Genau, aber die wilde Jagdmotive aus dem germanischen Bereich, eine Wintererscheinung, also üblicherweise in den Rauhnächten, also die Nächte vom 25. Dezember, also von Weihnachten ungefähr bis zum 6. Januar, ist ja im deutschen Sagen, im germanischen Sagenraum immer schon eine sehr unheimliche Zeit. Und da gibt es heute noch viele Geschichten, die sich um den, dass zu der Zeit halt diese wilde Jagd, diese Horde von geisterhaften Gestalten über den Himmel zieht, über das Land zieht. Und die Sagen können recht unterschiedlich ausfallen. Also im südlichen Bereich hier bei uns in Deutschland und vor allem dann auch, wenn man Richtung Alpen kommt, sind die sehr, sehr dämonisch und negativ. Also hier, ich kenne zum Beispiel hier in Niederbayern zwei Versionen der Sage, wo die halt vom Teufel geführt werden, die sind dämonisch und man muss sich vor denen verstecken. In einer Geschichte wird ein Reisender von denen überrascht und wirft sich dann zu Boden und kauert sich zusammen und einer der Reiter tritt dann auf ihn drauf, denkt aber, das wäre nur ein Maulwurfhaufen und tritt ihn dann bloß und geht weiter. Und so entkommt er dem Ganzen halt. Während in Skandinavien zum Beispiel die wilde Jagd auch positiv sein kann, also sozusagen das erste Anzeichen ist, dass jetzt der Winter vorbei ist, dass wieder bessere Zeiten kommen, da wird die wilde Jagd vor allem von Odin geführt. Also Odin ist der Anführer der wilden Jagd. Wird in Skandinavien meistens sich als Odins Jagd bezeichnet.
Total faszinierend, denn es gibt ja tatsächlich auch in The Witcher, der kommt auch in den Videospielen vor, der König der wilden Jagd in den Romanen. Das ist auch interessant zu sehen, da die Videospiele spielen streng genommen nach den Büchern.
Genau,
in den Büchern ist es halt so, dass die wilde Jagd vor allem halt Ciri will. Ciri ist so ein bisschen die Auserwählte. Man will halt ihr Elbenblut oder eben ihr sehr, sehr wertvolles Blut haben. Die sind in den Büchern nicht relevant. Die kommen halt nur kurz vor und in den Spielen haben sie halt viel, viel mehr viel, viel mehr Screentime. Hat der in allen Versionen, gibt es da einen König der wilden Jagd oder ist es eher, kennt man das nur aus dem nordischen Raum, dass es Odin ist?
Also in allen Versionen wird die Jagd durch eine signifikante Figur angeführt. Die kann lokal unterschiedlich sein. Also in den meisten Versionen ist es Odin, im Deutschen haben oft dann Wotan, also ist einfach nur der althochdeutsche Name für Odin, also Odin, Wotan, exakt gleiche Figur, nur ein anderes Wort dafür. Und ist bei uns oft Anführer. Im Einzug des Christlichen hat sich die Sage an sich erhalten, aber der Anführer wird halt oftmals durch den Teufel ersetzt. Vor allem da, wo sie negative Konnotationen hat. Also überall, wo die wilde Jagd was Böses ist, was ist noch böse? Der Teufel, also muss der Teufel diese böse, große Geisterschar anführen. In keltischen Bereichen ist zum Teil König Artus der Anführer der wilden Jagd oder sogar Finn McCool aus Irland. Im slawischen Raum kann es auch der Gott Jarilo sein. Also hat sich auch dahin verbreitet. Gibt auch weibliche Anführer. In manchen Regionen wird die wilde Jagd von Perchta angeführt. Kennt man aus dem Alpenraum, die Perchten zu Weihnachten. Frau Holle kann auch Anführerin sein, die die norddeutsche Version von Pertha ist, aber das ist eine andere Geschichte, es ist alles verbunden. Und es gibt einige Versionen, da reitet Frau Holle auf einem Uhu vor der Jagd her. Also es wird wirklich fantastisch.
Ich habe so viele tolle Mod-Ideen für The Witcher, das ist ja fantastisch. Aber das ist ja interessant, ne? Weil es ergibt irgendwie ja langsam gar keinen Sinn mehr, weil du vermischst ja tatsächlich König Artus Sagen und slawische Sagen in
genau,
The Witcher.
Geht ist alles ineinander über.
Genau, und er sieht auch mehr so königartig aus, der König der wilden Jagd. Das würde auch eher so in den dunklen Artus halt passen. Wissen wir eigentlich, ob es in The Witcher ein gutes Gegenteil gibt oder ist eigentlich alles nur böse?
Also es gibt The Witcher auch viele, zur wilden Jagd per se gibt es kein gutes Gegenstück. Also es ist eine negative Interpretation der wilden Jagd, wie sie halt auch an vielerorts in Volkssagen der Fall ist. Es gibt aber auch viele übernatürliche Wesen, die in Witcher nicht unbedingt böse sind. Sehr, sehr viele sind eigentlich neutral. Wie es eigentlich auch in den Volkssagen ist, also es gibt viele Sachen, die sind böse. Die meisten Figuren, vor allem wenn man es dann die frühen, tendenziell noch heidnischen Quellen ansieht, ist es oft so, dass es eher was Neutrales ist. Also das sind irgendwie Naturgeister, das sind Phänomene in der Natur und die sind nicht zwingend böse. Also auch die wilde Jagd ist in vielen Versionen auch oft mal neutral. Die ist unheimlich, die ist erschreckend, die ist furchtbar. Aber sie ist nicht böse. Es gibt Versionen, wo sie böse ist, es gibt auch neutrale. In Witcher taucht sie halt als böse auf.
Ja, und wenn es böse ist, ist es auch leichter zu bekämpfen, ne?
Genau, also natürlich in dem Sinn sind sie halt Antagonisten hier und wenn es bietet sich natürlich auch für ein Spiel an, da braucht man es zu bekämpfen, also habe ich die wilde Jagd als böse. Das aber passt auch eben dazu. Also das. Das ist halt eine Version davon, eine von vielen.
Ich finde es ja interessant, ne, weil wir haben ja hier den König quasi, also den Teufel, der diese wilde Jagd anführt. Wir haben immer noch nicht darüber gesprochen, was die eigentlich genau jagen, aber du meintest halt auf jeden Fall, es ist halt eher auch von, ne, es ist vor allem ans Wetter angelehnt, es ist was Jahreszeitentypisches. Und wir haben ja Leshy als König des Waldes. Also das finde ich ja interessant, dass es auch verschiedene Territorien gibt. Mhm. Ich habe mal hier auch einen GameStar-Artikel herangezogen, weil sich da vor allem Natalie angeguckt hat, die tatsächlich auch mit slawischen Geschichten aufgewachsen ist. Wie hängt das eigentlich zusammen? Was sind eigentlich so Vorbilder? Und hier werden unter anderem auch, sie war von manchen Beispielen enttäuscht, von manchen Beispielen waren sie echt begeistert. Um ein gutes Beispiel zu nehmen, die Mumen und Baba Yaga. Klingelt's da bei dir?
Genau, so Baba Yaga ist die Hexe der slawischen Sagenwelt. Das ist die große Hexe. Das ist eine der bekanntesten Figuren auf jeden Fall auch. Also auch über den slawischen Raum ist weit bekannt. Gibt es sogar von Studio Ghibli-Interpretationen von Baba Yaga. Und das ist ja die Hexe per se der slawischen Sagen. Taucht in sehr vielen Geschichten auf. Und die Art und Weise, wie halt in Witcher Hexen gezeigt werden, diese Baba Yaga gezeigt werden, ist sehr, sehr gut gemacht. Also das passt sehr zur Figur von Baba Yaga.
Ich finde es sehr lustig, dass John Wick in den Filmen auch als Baba Yaga bezeichnet wird. Und das ist irgendwie ein bisschen weird. Aber er kommt auch so aus dem slawischen Raum.
Genau. Tatsächlich. Also da kommt John Wick ja her. Und in dem Fall ist es eher so, diese Version ist ja der Boogeyman, der Böse, der kommt in der Nacht. Und dem sind auch nicht unbedingt unpassend, sag ich mal. Also Baba Yaga ist häufig eine Schreckensfigur, also die ist gefährlich, die ist tödlich, sehr, sehr mächtig. In anderen Sagen auch häufig aber ambivalent, also die hilft auch vielen Helden. Und meistens macht sie das, indem sie halt Aufgaben stellt. Also manche Geschichten erinnern, wenn man jetzt die Grimm-Sagen und Märchen kennt, sehr an Frau Holle. Also die Baba Yaga nimmt eine junge Frau bei sich auf, die junge Frau muss Aufgaben erledigen, die sie dann halt meistens mit übernatürlicher Hilfe, weil sie zum Beispiel mit Tieren sprechen kann oder so, schafft. Und für ihre gute Arbeit wird sie dann von Baba Yaga mit irgendeinem magischen Geschenk entlohnt. Oder Baba Yaga will ihr nichts geben, greift sie trotzdem an, versucht sie trotzdem zu fressen und die junge Frau oder der junge Mann muss dann immer entkommen, meist mit Hilfe von magischen Objekten wie einem Tuch, das sich in einen ganzen Fluss verwandeln kann oder ein Kamm, der zu einem ganzen Wald wird, der dann Baba Yagas Verfolgung blockiert.
Das ist ein mega witziges Item, ja. Baba Yaga als solche, finde ich interessant, dass man das durch drei Hexen darstellt in The Witcher, nämlich die sogenannten Mumen. Ich glaube, da, wo sie sich halt, da, wo sich Sapkowski oder die Netflix-MacherInnen oder wer auch immer sich ein bisschen getobt hat, ist ja bei der Darstellung der Kikimora, die, also ich kann es zumindest nur sagen, wie es halt in den Filmen, also wie es zumindest vor allem auch in der Netflix-Serie aussieht, das ist irgendwas Ekliges im Sumpf leben, das sehr, sehr, mit sehr, sehr vielen Füßen, und es ist einfach irgendein Biest, das Geralt töten muss. Hängt aber mit der Originalquelle gar nicht so krass zusammen, oder?
Genau, also Kikimora sind eigentlich Hausgeister. Also die Kikimora ist ein weiblicher Hausgeist im slawischen Raum und ist meistens halt eine sehr hässliche Figur. Die haben Hundeschnauzen, die haben Horn auf der Stirn oder Hühnerbeine und solche Sachen. Aber sind nicht zwingend böse. Also die sind meistens eher ein bisschen negativ, aber gesehen, aber nicht zwingend böse. Und ja, auf jeden Fall kein im Sumpf lebendes Monster. So viel kann man sehr klar sagen.
Naja, aber es ist ja halt auch, ne, man hat ja auch Raptoren, die ja ursprünglich eigentlich, also als Dinos, halt eigentlich nur Hühner groß sind. Die hat man halt größer gemacht, damit sie im Film halt unheimlicher aussehen, ne, oder auch gefräßiger aussehen. Aber so kann man sich die Wahrheit so ein bisschen zurechtbiegen für den Unterhaltungswert.
Gut, das ist ja immer so. Wobei, es gäbe auch Raptoren, die so groß waren. Die heißen nur nicht Velociraptor.
Alles Framing.
Da kommt das Dinosaurierkind durch in mir.
Ach, könnte man dich dazu auch ansprechen? Das wäre ja witzig.
Mehr oder weniger. Da müsste ich erst vorher wieder Recherchen machen, weil die Zeiten sind länger her, dass ich mich damit ausgiebig beschäftigt habe.
Dinos kann er auch. Das ist ja witzig. Okay, da muss ich ja vorsichtig sein, was ich hier sage. Das ist ein Phänomen, da bin ich gespannt, was du dazu zu erzählen kannst. Denn es taucht immer mal wieder auf, aber ich finde gerade so die Monster in The Witcher, die halt interessant, also die so ein bisschen am Rande auftauchen, wozu ich jetzt erstmal so nicht so viel weiß, weil Vampire, Werwölfe, das fühlt sich halt wirklich so an, als ob man muss das irgendwie in einem Fantasy-Mittelalter, muss man sowas drin haben. Wenn wir jetzt zum Beispiel so Richtung Ghule, Ertrunkene, Todgeborene gehen, dann wird es ja schon echt düster und interessant. Aber ich habe schon eine Sache, die interessiert mich wirklich. Ist dir die Mittagserscheinung geläufig?
Ja, und die stammt auch sehr direkt aus der slawischen Volkssagen. Also die Mythologie, die gibt es da tatsächlich, der Mittagsgeist. Und ist halt da auch eine Gestalt, die eben um die Mittagszeit rum, oder glaubte man zumindest früher, in den Feldern halt erscheint. Und die Regel war das zu sagen, um die Mittagszeit hat man nichts in den Feldern zu suchen, da hat man die Arbeit niederzulegen und sozusagen Mittagsruhe zu halten. Und wer halt sich trotzdem in die Felder traut, der läuft Gefahr, den Mittagsgeist zu stören, meistens eine weibliche Figur, was auch gefährlich sein kann. Also die sind nicht diese eher gewalttätigen, gefährlichen Geister, wie sie bei Witch dargestellt werden, wo sie ja meistens der Geist von einer getöteten Person sind, von einem Mordopfer zum Beispiel, aber können auch schon gefährlich sein, wenn man es darauf ankommen lässt.
Es ist, finde ich ja so gerade, ich sehe dann mir gerade zu Bilder an aus Witcher 1, dass es halt irgendwie so Sensenfrauen sind, aber auch tatsächlich auch mit Sensen in der Hand, die dann über die Felder huschen. Also, ja, finde ich mega faszinierend. Und ich habe gelesen, es gibt tatsächlich auch ein Gegenstück, darüber wird aber sehr viel seltener gesprochen, es gibt auch die Nachterscheinung.
Dazu weiß ich jetzt gerade spontan nichts tatsächlich. Würde mich in dem Sinn aber nicht wundern, da an und für sich solche Erscheinungen und Geschichten sehr weit verbreitet und oft sehr divers sind. Also da ist es oft so, sagt mir jetzt auf Anhieb nichts, aber das kann es trotzdem sehr wohl geben.
Ist mir nicht ungewöhnlich. Wahrscheinlich aber auch mit einem ähnlichen Hintergrund, dass man sich zur Nachtzeit nicht draußen aufhalten soll.
Genau, das ist eigentlich also häufig bei solchen Geistern und Erscheinungen der Fall, also dass die auch immer einen gewissen Warncharakter für oft auch für Kinder dann halt haben. Also das geht bei vielen einher. Oftmals mischen sich mehrere Motive, also vor allem, wenn es um so Sachen wie Ertrunkene und sowas geht. Also da gibt es ja auch in den Sagen Gegenstücke dazu mit Wassergeistern und so. Deutschen Namen kennt man da vor allem den Wassermann. Dass die auf der einen Seite ja natürlich auch eindeutig Kinder warnen sollen, geh nicht zum Wasser oder du wirst halt vom Wassermann ertränkt. Aber haben oft auch diesen Ursprung in einem Naturgeist. Also europäische Kulturen, seien es jetzt Kelten, Germanen, Slawen etc., auch Griechen und Römer, haben eigentlich unglaublich viele übernatürliche Wesen überall in der Welt gesehen. Jede Quelle, jeder Fluss, jeder Berg, jeder Wald hat irgendwie einen Geist. Ein Waldgeist, ein Wassergeist, der dort lebt, eine Nymphe oder eine Dryade, die ein Witcher auch auftauchen. Und das hat auf jeden Fall eine Basis geliefert für diese ganzen späteren, auch modernen Volkssagen, wo halt solche Erscheinungen sich überall finden und halt verschieden thematisiert sind.
Ich bin ja schockiert, dass der Wassermann so einen Hintergrund hat. Ich dachte immer, also das sei nur so ein Sternzeichen. Okay.
Also der Sternzeichen Wassermann hat natürlich einen anderen Hintergrund. Da führt aber jetzt in eine ganz andere Richtung. Also im slawischen Raum ist der Wassergeist wird da und Entschuldigung, ich spreche, wie gesagt, keine Slawensprache, so auch die Aussprache entschuldigen. Vodianoi heißt der. Und wird manchmal auch Vodianoi Chert, also Wasserteufel, genannt. Und ist eigentlich vom Charakter her ein bisschen ähnlich zum Leshy. Also was der Leshy für den Wald ist, ist der Vodianoi sozusagen für Teiche, für Gewässer. Oftmals auch bei Mühlen und beim Mühlrad dort, also der Mühlradgeist. Und ja, der ertränkt Leute, die halt im Blöd kommen und sowas. Also der ist durchaus gefährlich. Und verlässt aber das Wasser nie. Also der ist wirklich ans Wasser gebunden und gibt auch dann Sagen, wo halt zum Beispiel ein Müller, der halt seine Mühle betreibt, mit dem Vodanoi ein Abkommen hat, der dafür sorgt, dass sein Mühlrad halt immer gut geht und solche Sachen. Aber die können, also auch hier wieder Ambivalenz ist da, die müssen nicht zwingend böse Monster sein, die nur morden. Meistens halt eher so, fordert das Ganze nicht heraus, dann lässt er dich auch in Ruhe. Also unter anderem, Kind, geh nicht zum Wasser, sonst passiert da noch was.
Man merkt schon stark, ne, diesen Märchencharakter, der, also Benimmregeln, die man mit Angst aufgeladen hat, damit Kinder sich das leichter merken.
So,
ne?
So war es für sehr lange Zeit. Heutzutage sind wir hoffentlich ja. Ein bisschen weiter.
Ja, wir sind ja, ich weiß nicht, wie es dir geht, also ich bin auch noch mit Märchen aufgewachsen, aber zum Teil auch schon mit Animationsfilmen.
Ebenso.
Das ist immer die Animationsfilme, das etwas abwaschbarere Märchen. Aber trotzdem toll. Wollen wir ganz kurz über das wahrscheinlich, das ist wahrscheinlich so 0815, aber man würde sagen, ja, Werwölfe und Vampire stammen irgendwie aus dem Slawischen, aber das würde man so nicht laut sagen. Man sagt einfach, ja, die kommen halt in Filmen vor, aber Vampire wird schon wahrscheinlich so das Slawischste überhaupt sein oder das zumindest bekannteste, oder?
Auf jeden Fall, was die moderne Geschichte angeht. Also die Sache mit Vampiren ist, dass Vampir ein unglaublich breiter Begriff ist. Weil was meint man mit einem Vampir? Was man meistens heute mit einem Vampir meint, hat seinen Ursprung eigentlich mit der Gothic Literature, mit Dracula und sowas. Also da kommen die sehr viele Vampirsachen her. Aber auch weiter, also zum Beispiel bei Dracula kommen diese ganzen Regeln her, dass ein Vampir nur ins Haus eintreten kann, wenn er eingeladen wird und so Sachen. Wohlgehört, Dracula verbrennt noch nicht im Sonnenlicht, das war wieder eine spätere Erfindung, das kommt von diesem alten Nosferatu-Film. Das ist der erste Vampir, der im Sonnenlicht verbrennt. aber das slawische Raum hatte da ganz starken Einfluss drauf, weil einige, also hier gibt es eigentlich sehr typische untote Blutsauger. Solche untoten Lebensverzehrer und Blutsauger gibt es aber anderswo auch. Also in Deutschland gibt es den Nachzehrer. Der nordische Trauger kann auf gewisse Weise auch so gesehen werden. Also diese ganzen Wiedergänge und Untoten ist eine sehr weit verbreitete Angst. Also fast jede Kultur kennt auch sowas. Also diese Angst vor den Toten, die wiederkommen, ist eine ganz, ganz grundlegend menschliche scheinbar. Und im slawischen Raum gab es halt viele Aspekte dieser Vampire oder dieser Untoten, die halt den typischen modernen Vampir inspiriert haben. Also da kommt viel her. Daher, ja, es ist auch durchaus sehr kernslawisch, aber halt auch wieder, es ist meistens, steckt immer mehr dahinter, als man denkt, weil einfach diese Sachen sich so stark gegenseitig inspirieren und alles ist irgendwie dann doch vernetzt.
Vampire sind einfach nur eine andere Art von Zombies.
Auf gewisse Weise im Kern, ja. Also die historische Angst sieht man halt sehr schön dran auch an bestimmten Begräbnisriten. Also man findet ab und zu halt diese Vampirgräber. Also in Polen wurde da vor einigen Jahren eins gefunden zum Beispiel, wo ich glaube, es war eine Frau, die hat man begraben und ihr eine Sichel über den Hals gelegt. Sozusagen, wenn die aufwacht und aufstehen würde, würde sie sich selbst den Kopf abschneiden. Also sozusagen, dann kann die als Vampir schon mal keine Gefahr mehr sein, weil wenn sie es versucht, wird sie sofort enthauptet. Auch häufig, dass den Ziegelsteinen zum Beispiel in den Mund gerammt wurden. Das sollte auch verhindern, dass die noch beißen können und sowas. Also all diese Sachen. Es gibt Begräbnisse, wo Tote tatsächlich sozusagen im Grab festgenagelt wurden auf verschiedenste Weisen und so weiter. Interessant ist, die Striege, die Gerhard in der ersten Kurzgeschichtensammlung gab, hier sogar als erstes Monster überhaupt bekämpft. Das ist eine der typischen slawischen Vampire, wobei der Begriff seine Wurzeln wiederum in der römischen Sagenwelt hat und zeitweise ein Wort für Hexen war. Also wenn man jetzt sozusagen einen Text aus dem falschen mittelalterlichen Jahrhundert liest, dann liest man über Striegen und auf einmal sind es Hexen. Also das ist auch wieder sowas ein Begriff, der sich über die Zeit sehr gewandelt hat und für verschiedene Ideen verwendet wurde.
Wird ja auch wieder als Monster dargestellt, ist aber auch wieder in dem Fall eher wieder eine etwas hässlichere Frau. Also sehr viele dieser Sagenwesen haben mit hässlichen Frauen anscheinend zu tun.
Genau, also das ist sowas, in vielen Monstern steckt was Menschliches immer drin. Das ist einfach so eine Reflexion des Menschen auch, dass das erste Ungeheuer, an das man vielleicht denkt, ist schon irgendwie auch der Mensch selber. Und das heißt, die haben oft sehr groteske menschliche Aspekte. Das ist sowas, die negativen Aspekte des Menschen auch irgendwie übertrieben. Es durchaus viele Geschichten, vor allem wenn man in diesen Bereich des Hexentums reingehen, drehen sich um das Fremdartige und vor allem die vielen männlichen Autoren der Geschichte, unserer Weltgeschichte, haben teilweise auch das Weibliche als dieses andersartig Hexenhafte dann eine Karikatur davon gemacht. Also das hängt schon auch damit zusammen, dass das Weibliche da ein bisschen manchen Autoren, muss man sagen, verteufelt wurde. Also das ist alles, es gibt halt einen komplexen Mix dann.
Also Sexismus ist ja auf jeden Fall auch hier anzutreffen, ne?
Findet man in der menschlichen Geschichte leider auch überall. Es ist wie Zombies, findet sich überall.
Oh wei, das ist eine interessante Aussage. kurzer Schlenker. Werwölfe, auch eher slawischer Raum, oder kommt das wieder wo ganz anders her?
Hier ist noch mal stärker wie mit den Vampiren ein Ja und Nein. Es gibt slawische Werwölfe, aber auch Werwölfe sind überall zu finden. Also auch diese Idee von Menschen, die sich aus bestimmten Gründen verwandeln, und hier vor allem in Wölfe, ist in Europa sehr weit verbreitet. Wir haben keltische Werwölfe, wir haben griechische Werwölfe, da gibt es die Sage von dem König Lykaon, da kommt auch Lykanthropie her vom Lykaon. Es war ein mächtiger, also je nach Version, es war immer ein mächtiger König in Arkadien, in Griechenland. Und je nach Version, aus verschiedenen Gründen, machte der die Götter sehr sauer. In der bekanntesten Version ist es so, dass er Zeus zum Essen einlädt oder Zeus ihn halt besucht, seine religiöse Standhaftigkeit zu prüfen und halt seine Gastfreundschaft zu testen, was in Griechenland sehr wichtig war. Und Lykaon hatte schon die Vermutung, dass es sich um einen Gott handeln könnte und wollte dann testen, ob denn dieser Gott wirklich ein Gott ist und so viel weiß, wie die Götter angeblich wissen, und hat ihm dann prompt ein Kind geschlachtet und vorgesetzt, als Braten. Um mal zu sehen, wenn es ein Gott ist, dann müsste es ja wissen und nicht essen. Natürlich absolut barbarisch, und als Strafe hat ihn halt Zeus dann erstes Mal in den Palast mit einem Blitz niedergebrannt und den König Lykaon und alle seine 50 Söhne in Wölfe verwandelt, also in Werwölfe. Und da, diesen Bereich von Arkadien, gibt es halt viele solche Wolfsgesangen, also auch das später noch, wann immer die Arkadier hier an Zeus geopfert haben, einer von ihnen zum Werwolf werden musste, und er konnte sich nur zurückverwandeln, wenn er für 7 oder 10 Jahre oder eine andere arbiträre Jahreszahl kein menschliches Fleisch zum Beispiel gefressen hätte. Werwölfe finden sich aber auch im keltischen Raum. Gibt es die Wulfer, die tatsächlich nette Werwölfe sein können, was sehr interessant ist, gibt es selten. Da gibt es die Werwölfe von Ossory, die haben den heiligen Patrick beleidigt, also während der seine Predigten gehalten hat, haben die halt, das waren Heiden noch, wie Wölfe geheult, um ihn zu unterbrechen. Also hat er gebetet, dass sie bestraft werden sollen, und prompt hat sie Gott in Wölfe verwandelt.
Das ist, wenn du die so richtigen weiter. Freunde hast, ne? Dann kannst du sowas durchpauschen.
Ja. Im nordischen Bereich eine ganz berühmte Wolfswandlung in der Völsungensaga verwandelt sich Siegfrieds oder Sigurds Vater und sein Bruder mal in Wölfe. Also die sind halt da, im Verlauf der Geschichte kommen die haben eine Situation, wo sie als Gesetzlose leben müssen in einem feindlichen Reich. Und da finden sie halt zwei Männer und töten die, und die haben Wolfspelze dabei gehabt. Und dann legen sich Sinfjötli und sein Vater diese Wolfspelze um und merken dann, dass sie die Wolfspelze nicht mehr ablegen können und sich durch diese Wolfspelze in Wölfe verwandeln. Und da mussten sie halt für Jahre als Wölfe leben, oder ich weiß nicht mehr, ob es Jahre waren, für eine längere Zeit halt, bevor sie diese Wolfspelze wieder loswerden konnten und wieder zu Menschen wurden. Beim nordischen Bereich spielt hier vor allem der Aspekt auch des Gesetzlosen mit. Also da wurden Gesetzlose oft als Vargr, also als Wölfe bezeichnet, weil die wie Wölfe in der Wildnis leben.
Aha.
Also können wir sagen, ist es sinnbildlich dafür, dass sie als Gesetzlose leben mussten, aber die Sage selber spricht halt wirklich sehr explizit von, sie ziehen sich Wolfspelze an und werden zu Wölfen. Also ist halt auch wieder dieses, was ist Symbolsprache, was ist dann bildlich gemeint. Aber ja, Werwölfe überall zu finden, also egal wo man hinschaut, finden sich eigentlich Leute, die irgendwie in Wölfe verwandelt werden. Was hier halt der Fall ist, dieses Hybridwesen, also dieser Mischding aus Mensch und Wolf, also dieses Zwischendrin, ist eher modern dann. Also die meisten Werwölfe verwandeln sich tatsächlich vollkommen in einen Wolf. Also die laufen dann nicht auf zwei Beinen oder so rum, sondern sind ganz ein Wolf.
Das ist, ne, also ich habe manchmal das Gefühl, und vielleicht kannst du mir zustimmen oder auch nicht, gerade so diese ganz bekannten Gestalten sind oft Gestalten, die auch in allen Mythologien zu finden sind oder die sich durch alle Mythologien gezogen haben. Ne? Also auch vielleicht so eine Art Beliebtheitsstatus immer schon besessen haben.
Vielleicht, ja. Also es gibt einfach, also ich bin der Meinung, dass einfach der Mensch hat schon immer sich irgendwie ein bisschen die gleichen Geschichten erzählt hat, dass es einfach grundlegend menschliches Geschichtenerzählen gibt und dass halt jede Kultur, wir leben ja alle am Ende auf der gleichen Erde, dass halt dadurch jede Kultur auch auf ein paar gleiche Ideen einfach kommt. Weil wir alle haben halt, oder alle Kulturen haben halt dieses Problem gehabt, sie leben in einer Welt, wo es halt wilde und gefährliche Tiere gibt. In Europa halt auch unter anderem das Sinnbild des Wolfes, der da die Konkurrenz des Menschen ist. Und dann fängt halt jeder an, Geschichten auch darüber zu erzählen.
Ja gut, dann haben alle mit dem gleichen Feind zu tun, dann ähneln sich die Geschichten, ja, aber dann dadurch ist die Wahrscheinlichkeit auch hoch, dass sie erhalten bleiben. Auch eines der Kreaturen, von denen Natalie nicht so ganz begeistert war in The Witcher, ich meine, gut, man hat dir ja auch einen Dolch ins Herz gestoßen, als du gesehen hast, wie Hades in God of War dargestellt wird, ne? Bin ich mal gespannt, ob das Gleiche passiert oder ob das dir schon längst passiert ist, mit der Figur des, jetzt werde ich es auch wahrscheinlich falsch aussprechen, des Kotschei.
Kotschei. Ich sage es jetzt so souverän, also würde ich wissen, wie man es ausspricht.
Kotschei, Michael, also, Kotschei, okay.
Ich habe auch über den schon nämlich ein Video gemacht, habe das als Kotschei ausgesprochen und wurde dann von einer ganzen Reihe von Zuschauern, die halt Russisch oder solche Sprachen können, verbessert, dass man das doch ganz anders ausspricht. Also ich, auch hier, tut mir leid, ich spreche es so gut aus, wie ich kann. Und dann ist es bei mir Kotschei. Genau, Kotschei, der Unsterbliche. Also ich weiß nicht, wie wird der in Witcher dargestellt, weil ich die Figur
einfach nur als Monster, das du umbringen sollst. Und da war Natalie so ein bisschen enttäuscht drüber, dass mit ihm ja noch eine viel, viel krassere Geschichte zusammenhängt, aber dass das halt überhaupt nicht eingesetzt wird. Ne? Du musst den halt einfach nur umbringen. Ich hab's gerade noch mal, ich such's dir sofort raus.
Wahrscheinlich sagt er mir deshalb nichts, weil tatsächlich Kotschei, der Unsterbliche, in der slawischen Sagenwelt eine ziemlich große Figur ist. Also nicht ganz so groß wie Baba Yaga, aber kommt dorthin. In manchen Versionen auch ein Sohn von Baba Yaga oder hat mit ihr auch einen Deal und Ähnliches abgeschlossen. Und wie ich finde, eine der spannendsten Figuren auch in dem Bereich, weil also ein unsterblicher Zauberer, der zugleich übermenschlich stark ist und auch mit Schwert und Schild umgehen kann. Absolut faszinierende Figur.
Ich habe es gerade rausgesucht. Doch leider hat die Kreatur in The Witcher absolut nichts mit ihrer mythologischen Vorlage gemeint. Statt in einer verschachtelten Quest dem Geheimnis seiner Unsterblichkeit nachzugehen, kämpfen wir gegen ein generisch aussehendes Insektenmonster. Aber was ich halt gelesen habe, es geht irgendwie um eine Geschichte, in der man dieses Ding nur aufhalten kann, wenn man die Seele findet. Und damit ist aber eine ganze Schnitzeljagd verbunden. Auch das alles kommt nicht in The Witcher vor.
Genau, also die typische Kotschei, also Kotschei kommt in mehreren typischen Sagen vor, ist eigentlich immer der Böse. Üblicherweise entführt er die Mutter, die Schwester, die Tochter oder die Geliebte des Helden, der dann auf dem Weg sich aufmachen muss und die retten muss. Der Held heißt ja oft übrigens auch Ivan Zarewitsch, was einfach nur Ivan der Zarensohn bedeutet. Also auch sozusagen könnte man auch hier einfach nur der Prinz einsetzen, wäre ähnlich. Und der muss sich dann aufmachen und halt rausfinden, wie man Kotschei besiegen kann. Und das schafft er eigentlich immer nur halt über mehrere Hilfen. Oftmals trifft er dabei sogar auf Baba Yaga, die dann was drüber weiß oder ihm mit einem magischen Pferd zum Beispiel helfen kann. Und die Sache ist immer, Kotschei ist unsterblich oder wortwörtlich todlos, weil er je nach Version seine Seele oder seinen Tod in ein Objekt eingesperrt hat. Also man denkt ja eigentlich im modernen Fantasy-Bereich an einen Lich, Also der ist wie ein Lich oder auch wie Voldemort, könnte man den Vergleich auch ziehen. Der hat seine Seele genommen und üblicherweise entweder in ein Ei oder in eine Nadel eingesperrt. Und die Nadel ist dann in einem Ei. Und das Ei ist in einer Gans oder einer Ente. Und die Ente ist in einem Hasen. Und der Hase ist in einer Kiste. Und die Kiste liegt meistens an irgendeinem ganz, ganz fernen Ort, unter einem Baum begraben. Das heißt, der Held muss halt dann diesen Ort finden und diese Kiste ausgraben. Und sobald er die aufmacht, rennt der Hase davon. Also muss er den fangen. Also in fast allen Versionen hat der Held dabei halt tierische Begleiter, denen er auf seinem Weg geholfen hat. Also eine Version geht so, dass halt er zum Beispiel auf einen Wolf stößt und er hat selber schon so Hunger, also er könnte diesen Wolf töten und halt selber essen, aber er hat halt Mitleid mit ihm und das bisschen, was er noch hat, teilt er mit dem Wolf. Also er ist halt gut zu allen Tieren, auf die er trifft und die helfen dafür halt wieder. Also der Wolf kann dann den Hasen für ihn fangen, dann schneidet er den Hasen auf, dann kommt die Gans raus, die davon fliegt und da kann ihm dann das nächste, die helfen, die Gans einfangen und dann bekommt er das Ei und mit dem kann er dann wiederum Koschei halt konfrontieren und wenn man das Ei zerdrückt, wird Koschei Seele bzw. sein Tod befreit und dann kann er getötet werden oder wird dadurch an sich schon vernichtet.
Es ist, du hattest das jetzt gerade eben mit einem Lich verglichen. Das finde ich interessant. Gut, wir halten fest, in The Witcher wird daraus nichts gemacht. Es ist merkwürdig, dass man das alles
Genau.
weggeworfen hat. Du bist halt vor allem immer dann enttäuscht, wenn eigentlich mythologisch noch sehr viel Potenzial da gewesen wäre, was aber nicht genutzt ist. Hashtag Hades in God of War. Aber sie haben es ja mit den neueren
Genau,
Bessern
genau.
gemacht. Dann nur eine ganz kurze Frage. Und ich weiß nicht, wie sehr du in Pirates of the Caribbean bewandert bist. Würde Davy Jones auch eher in die Richtung eines Lichs gehen, oder ist das wieder eine ganz eigene Mythologie mit Meeresungeheuern und Monstern?
Puh, also ich muss sagen, Davy Jones, also ich weiß, dass es einen Davy Jones-Sage, den fliegenden Holländer-Sage tatsächlich gibt. Wie weit das in dem Bereich fällt, dass und ich habe jetzt da nicht viel dazu gelesen, muss ich zugeben. Das wird aber, glaube ich, eher in den Bereich der Geistergeschichten fallen. Das ist ein Geisterschiff. Also der Vergleich zwischen Koschei und einem Lich habe ich ja speziell deswegen gezogen, weil ja auch ein Lich in Fantasy meistens dafür bekannt ist, dass sie halt sich darüber am Leben halten, weil sie ihre Seele wegsperren oder halt die Seelen anderer verwenden, um sich am Laufen zu halten, mit so einer Phylactery, wie sie in D&D heißt. Und bei Davy Jones, glaube ich, gibt es sowas eher nicht, wobei ich nicht weiß, wie jetzt bei Pirates of the Caribbean, das ist ja sein Herz, das da
Er packt sein
in der
Herz in
Kiste
eine Truhe,
ist.
ne? Und das ist halt,
Genau.
ich es ist auch mit so einer Schnitzeljagd verbunden, dass man halt nach dieser Truhe sucht, weil man dann die Macht halt über ihn hat. Und da finde ich, du hast halt zumindest so eine kleine Parallele, definitiv, ne?
Genau, da weiß ich halt nicht, inwiefern so ein Herz in der Kiste bei den originalen Davy Jones Sagen vorhanden ist. Also
Aber
das weiß ich jetzt ganz einfach
ich
nicht.
mache nur eine Klammer auf, aber würde dich sowas auch interessieren, dich damit auseinanderzusetzen und dann vorbeizukommen, wenn wir quasi über Seesagen reden?
Grundsätzlich ja, die Sache ist bloß, über Seesagen weiß ich relativ wenig und ich sag mal, die Liste der Sachen, über die ich recherchiere, ist sehr, sehr lang. Also da kann ich in nächster Zeit leider nichts versprechen.
Ja, vielleicht bin ich schneller und dann erzähle ich
Vielleicht
dir
bist du
Sachen.
schneller.
Aber das ist ja mega interessant. Also ich ziehe aus unseren Gesprächen immer sehr, sehr viel Inspiration mit und ich verlange dann aber von dir am Ende ganz riesige Literaturlisten. Ich kann euch auf jeden Fall erzählen und ich packe sie euch auch gerne in die Videobeschreibung. Die Retellings zu den nordischen Sagen. Ich finde die Retellings auch zu den griechischen Sagen richtig gut. Das ist halt mega witzig. Also genau. Was ich noch gerne wissen würde von dir, und da gehen wir in einen sehr, sehr düsteren Bereich in The Witcher, sind halt gerade nicht unbedingt die Ertrunkenen, sondern die Todgeborenen. Gibt es einen mythologischen Hintergrund für die Todgeborenen, was ja auch eine sehr, sehr düstere Quest in The Witcher 3 ist?
Also ich glaube, dass es dafür eine Vorlage gibt. Das Problem ist, dass ich hier nicht gerade auf der Top speziell eine Geschichte festmachen kann.
Ich versuche dich mal zu füttern mit Sachen aus es gibt tatsächlich ein paar sehr interessante Artikel im Internet, die sich mit dieser Frage beschäftigt haben. Ich finde es echt schade, dass wir das heute gar nicht mehr so viel machen, dass es gar nicht mehr so viel Thema ist. Also Witcher ist ein tolles Rollenspiel, aber kaum einer redet darüber, wie cool das ist, dass da ja so viele
Also
coole Sachen verwoben sind.
eine Sache, die halt, aber funktioniert ein bisschen anders. Wenn ich den Quest mit dem Todgeborenen noch im Sinn habe, ist er das nicht unbedingt böse. Was ich spontan sagen könnte, wäre der, auch ich bitte entschuldigen, falls es falsch ist, Porignac.
Ja, finde ich
Der
nämlich
Porignac.
tatsächlich, gerade auch hier in dem Artikel wieder, ja.
Genau, also das sind halt ja, ein böser Geist eigentlich, also sehr, sehr feindselig, die entstehen aus einer Totgeburt. Da kenne ich jetzt off the top kein Beispiel einer Sage, in der das vorkommt.
Nee, das entspricht auch in dem Text hier, laut der polnischen Wikipedia basiert der Fehlgeborene auf einem dämonischen Wesen namens Porignac. Dieses entsteht aus einer Fehlgeburt oder kurz nach der Geburt eines verstorbenen Babys, welches nicht angemessen bestattet wurde. Abgewandt werden kann solch ein Schicksal durch eine Bestattung der Überreste an der Schwelle des eigenen Heimes, wodurch der Geist des verstorbenen Kindes die Familie in Zukunft schützt.
Genau, also das kenne ich halt zum Porignac so. Wie gesagt, da kenne ich ja kein Beispiel dafür, wo man da schon eine Sage erzählen könnte. Aber
Ja.
auch das wieder was, also Tokio und sowas, was ja was Schlimmes ist, wenn es passiert. Auch das gibt es ja in vielen Kulturen wiederum, dass sowas als bedeutsam wahrgenommen wird.
Finde ich total interessant, vor allem wenn man sich anguckt, ne, was haben jetzt eigentlich die CD Projekt Red Entwicklenden aus den slawischen Mythologien gemacht? Die haben auch sehr viel dazu gedichtet. Ich meine mich nicht zu erinnern, dass ich in The Witcher beim Lesen schon mal einen Succubus gesehen habe. Gibt es aber in den Spielen. Aber ich kann mir nicht sagen, kannst mir nicht erklären, dass der aus dem Slawischen stammt, Succubus. Ich würde jetzt wahrscheinlich eher so auf christlich, teuflisch sowas tippen, oder?
Also Succubus als weiblicher Dämon ist sehr, sehr stark christlich,
Ha,
ja.
yes.
Aber hat auch ältere Wurzeln. Also das Bild des Succubus, also auch der Begriff des Succubus, kommt vor allem aus dem Bereich christliches Mittelalter, Dämonisierung von Magie, von Sexualität und von Frauen. Und hat auch sehr viel Bedeutung in diesem Bereich der Hexenjagd auch, also diese Hexen, des Hexenwahns auch gehabt. In seinen ursprünglichen Formen, aber die Wurzeln des Succubus gehen tatsächlich aber eher dann über das Hebräische, über jüdische Sagen und Mythologien in den Bereich Mesopotamien zurück. Also wenn man das Bild ganz zurückverfolgt, kommt man am Ende eigentlich bei Lilith an, beziehungsweise ursprünglich war das nicht ein Wesen, die Lilith, sondern das waren mehrere, die Lilithu oder die Lil, die eine Art, ja, Dämon der Wüste, Winddämonen sind, die halt des Nachts sich vor allem zu Männern ins Zimmer schleichen und halt den Albträume verursachen, aber auch dann halt die sexuell nutzen, sagen wir es mal so. Und da kommt eigentlich das Bild des Succubus ganz, also da liegen die Wurzeln des Succubus, hat sich aber über Jahrhunderte entwickelt und das Bild heute ist halt sehr, sehr stark durch diese mittelalterliche und vor allem auch frühmoderne Phase mit dem ganzen Hexenwahn im 15., 16. Jahrhundert beeinflusst worden. Also da hat sich dann dieses Bild halt auch wiederum geändert, aber diese grundlegende Idee von einem weiblichen Dämon, der das macht, schon sehr, sehr alt mit dem mesopotamischen Bereich und man könnte sagen, dass Lilith oder die Lil bzw. Lilithu die ersten Succubus sind. Und das geht dann halt weit zurück in die mesopotamische Antike.
Auf einer Skala, wie viel Schmerzen bereitet es dir, ne, wenn wir Hades auch mit reinnehmen, dass halt quasi auch Sukubi, vor allem auch in Harem-Animes jetzt mittlerweile, also was heißt mittlerweile, das ist halt ein sehr typisches Motiv für ein Harem-Anime. Wie sehr tut dir das weh?
Ich finde es ehrlich gesagt nicht überraschend. Das ist eins von den Sachen, das ist so wenig überraschend, dass es an mir vorbeigeht. Das ist so, ja. I've seen it coming.
Man muss sich schon Mühe geben, um dir weh zu tun, ne?
Ja, nee, das ist halt so, es ist halt so offensichtlich. Und natürlich, gut, das Sexuelle ist ja da. Dass es halt dann fetischisiert wird, ist ja nicht überraschend. Wenn du mir mit Anime wehtun musst, die Fate-Serie. Ist der Fluch meiner Existenz.
Magst du das ausführen oder ist das alles verdrängte Geschichten?
Im Endeffekt, also die Fate-Reihe hat, wenn wir mal ganz weit vom Budget eigentlich abschweifen, aber die Fate-Reihe hat ein unglaublich, wie ich finde, unglaublich gutes Grundkonzept. Und zwar das Magiekonzept ist da, dass halt Zauberer maßgeblich heroische Geister beschwören. Also sozusagen die Geister von Helden beschwören und die dann für sich kämpfen lassen. Also da beschwört halt einer dann Herkules und der andere beschwört Gilgamesch und dann kämpfen die beiden im Namen des Zauberers für die jeweiligen. Also ich finde das ein unglaublich cooles
Konzept. Klingt interessant.
Ja. Riesenpotenzial. Ich meine, da kann man dann Figuren aus allen Teilen, also nehmen auch historische Figuren mit rein. Da kommt dann sowas wie Joan of Arc kommt da vor und Artus kommt vor und sowas. Und da hat man ja so viel Potenzial zu sehen, wie halt wie diese Figuren, die halt dann auch ihren Charakter natürlich noch haben, aus verschiedensten Jahrhunderten und Kulturen interagieren würden und sowas. Was die auch von sowas halten, wenn sie jetzt wieder kämpfen müssen und so. Aber es wird halt in Fate absolut verschwendet, weil heillos natürlich veranimiert. Also natürlich muss fast jede historische und mythologische Figur das typische Anime-Girl sein. Also geht an fast keinem vorüber. Die meisten Figuren werden absolut halt zerstückelt und zerfleischt halt für Fanservice und sowas. Und es gibt kaum eine Figur, die halt gut repräsentiert wird. Und es wird fast, also zumindest was ich halt so gesehen habe davon, praktisch gar nicht dieses Potenzial genutzt von, hier können wir uns Interessantes erzählen. Also ein Beispiel, wo ich sehe, das riesige Potenzial da. In der Serie wird natürlich König Artus zu einer Frau gemacht, weil Anime. Hätte aber großes Potenzial. Man könnte ja sagen, was wäre denn, wenn eine Frau das Schwert aus dem Stein gezogen hat, aber sich dann als Mann hatte ausgeben müssen, um halt König zu sein. Das wäre eine riesenspannende Geschichte. Wird in Fate null aufgegriffen, es ist halt nur, Artus ist halt jetzt auch ein sexy Mädchen, weil muss halt, weil Anime.
Danke.
Und es ist halt einfach größtes verschwendetes Potenzial ever und ach. Und vor allem natürlich, wenn man Videos zur Mythologie macht und irgendeine mythologische Figur googelt, die in Fate vorkommt, muss man halt erstmal, wenn man dann nach Artworks und sowas halt auch schaut, durch teilweise seitenweise Fate-Art scrollen und bluten einem halt schnell mal die Augen.
Danke, dass du diesen Schmerz mit mir geteilt hast, den ich nicht vollständig nachvollziehen kann. Aber also ich kann ihn nicht nachvollziehen komplett, weil ich nicht deine Perspektive habe. Aber es hört sich sehr, 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 sehr nach Folter an. Deswegen danke dir dafür. Geteiltes Leid ist halbes Leid, wie ich hoffe. ich finde es total faszinierend. Es gibt so unglaublich viele Monster. Ich finde gerade diese klassischen finde ich sehr, sehr langweilig in The Witcher, gerade wenn es so Richtung, wo das Slawische so ein bisschen durchdringt, also wo ich es noch nie davon gehört habe, finde ich sehr interessant. Ich finde es interessant, welche Sachen sie gut umgesetzt haben, welche sie wieder komplett schlecht gesetzt haben. Also manchmal haben sie sich nicht wirklich mit dem Potenzial auseinandergesetzt oder sie brauchen halt noch irgendwas, was gruselig klingt. Gibt es einen Mythos oder eine slawische Sage, die du, also deine Lieblingssage in The Witcher ist?
In The Witcher? Gut, das ist jetzt nicht slawisch. Ich feiere immer noch, wie Basilisk und Cockatrice drin dargestellt werden. Das ist aber nicht typisch slawisch. Ich muss sagen, die Hexen. Die Hexen, wie sie in den Spielen dargestellt werden, also das ist vor allem spielspezifisch. Die haben ja in Witcher 3 eine sehr große Rolle am Anfang auch. Die feiere ich sehr. Also die sind wirklich hervorragend gemacht. Das glaube ich, wäre mein Pick dafür, ja.
Genau, und wir hatten ja auch im Vorgespräch schon extrem viel auch über Leshy gesprochen, was jetzt mittlerweile da ich kenne mich mit The Witcher aus, ich habe sie nie gespielt, ich habe sie gelesen und das, glaube ich, hat bei mir so einen Vlog reingetrieben, aber das steht auf jeden Fall auf meiner Liste. Aber alles, was ich über Leshy erfahren habe und was ich dank dir über Leshy erfahren habe, würde ich sagen, das ist so irgendwie meine Lieblingsfigur. Jetzt ist irgendwie die wilde Jagd bei mir jetzt ziemlich weit oben im Ranking, das bringst du leider alles durcheinander. Und ich wünschte irgendwie, es gäbe wirklich einen schönen Hintergrund für die Witcher, aber ich finde es überhaupt interessant, dass man irgendwas gefunden hat und wenn es jetzt ins Italienische halt geht.
Ja, das ist immer das, die Interaktion zwischen Menschen und diesen ganzen Monstern und Geistern war halt typischerweise eine andere, als man sich in moderner Fantasy vorstellt. Es war halt weniger dieses, da muss jetzt ein Jäger her, der das alles halt professionell tötet, sondern meistens war es eher, bei diesen ganzen Geisterwesen waren es eher halt Verhaltensregeln, also geh nicht um die Mittagszeit ins Feld. Wenn eine Totgeburt stattfindet, begrab sie halt mit den entsprechenden Riten so und so und so weiter. Und so ist halt der Umgang eigentlich historisch gewesen. Das ist einfach die Perspektive war damals vielleicht noch anders. Heißt aber nicht, dass es nicht die eine oder andere Monsterjagd gibt. Fällt mir gerade so ein. Also wenn man eine Monsterjagd haben will, wobei da war auch kein Witcher dabei, könnte man zum Beispiel das Ungeheuer von Gévaudan nehmen. Also dieses Monster in Frankreich, dieser Monsterwolf, wo er dann für Wochen eine riesige Jagd drauf stattfand.
Würdest
das wäre vielleicht zum Beispiel.
Jack the Ripper würde jetzt wahrscheinlich, also das ist ja schon wieder sehr moderner Mythos in dem Sinne, ne? Oder beziehungsweise von den Mythen ist er schon, also von den modernen Mythen ist er schon sehr alt und von den alten Mythen ist er jetzt sehr wieder neu. Ist halt aber, hat aber auch stark diese industrielle Revolution, Armenviertel, hat auch einen eigenen DLC bei Assassin's Creed bekommen. Mhm. Ich meine, das ist halt auch eine hohe Auszeichnung.
Also ich muss sagen, wenn wir über das sprechen, also Jack the Ripper ist natürlich halt ein realer Mörder, was halt, finde ich, die beste wie anders macht, wenn du ansprichst, diesen Übergang zwischen diesem alten Gothic Horror und diesem modernen technischen eher, da ist eine andere Figur, die mir dann sehen kann, das ist Springheeled Jack. So ein bisschen die erste Urban Legend könnte man dem nennen eigentlich. Und Springheeled Jack hat halt auch England terrorisiert und der ist halt eine sehr interessante Figur, da der eben dieses, zum einen hat er dieses alte Gothic Horror-mäßige eines teuflischen Monsters der Nacht, aber in fast allen Erscheinungen hat er immer auch bisschen was Modernes, Industrielles an sich mit halt zum Beispiel, dass er eine Maske hat, die Feuer spucken kann oder speziell halt seine Spring Heels, also seine Sprungschuhe anhat, die halt weniger was Magisches sind, sondern teilweise sogar eher technisch erklärt werden und ist eine sehr, sehr interessante Figur, wie ich finde. Also wenn man über...
Super, noch nie gehört, krass. Reden,
gibt, der war für eine Zeit so ein richtiger, also über den gab es dann zahllose Zeitungsartikel und so und eine total coole Figur.
Das ist so ein bisschen, Artco ist so ein bisschen manchmal mein Pet-Spender. Wenn ich draufdrücke, erzählt er mir irgendwas mega Interessierendes. Du bist so ein Inspirationsspender, das finde ich eigentlich ganz cool. Ja. Ich danke dir für dieses wundervolle Vorgespräch, was wir zu Witcher hatte, was ich jetzt hier definitiv auch mit einbauen werde. Ich danke dir auf jeden Fall für dieses Gespräch, wo wir quasi noch so alles besprochen haben, was wir nicht im Vorgespräch dran hatten. Das war mega interessant. Vielen, vielen Dank dir, Artco.
Sehr, sehr gern. Immer wieder gern.
Komm gerne wieder und ihr, die ihr zuhört, kommt bitte auch gerne wieder, die das gerade hier auf Steady hören. Schreibt uns gerne in die Kommentare, auf was man definitiv noch eingehen kann. Was würdet ihr Artco zu welcher Mythologie fragen? Das könnt ihr auch gerne in die Kommentare schreiben. Und ja, vielen Dank, dass ihr euch für Steady entschieden habt und genießt diesen slawischen Cocktail, den wir uns heute genehmigt haben. Und denkt dran, mittags nicht draußen sein, abends nicht draußen sein. Wenn Leschi da ist, immer einen schmutzigen Witz dabei haben. Und ja, alles ist ambivalent, ne? Oder man muss es halt umbringen in The Witcher, je nachdem.
Ich finde, mit die ambivalente Herangehensweise ist es wahrscheinlich ein bisschen humaner.
Immer, ne, denkt immer ambivalent, ne? Es ist nicht alles gut und böse, es ist nicht alles Monster und Licht. Genau, und beschäftigt euch gerne mal mit, wie heißt der jetzt in England?
Springheeled Jack, der Terror von London.
Das klingt wie so ein Daniel-Düsentrieb in Böse.
Ich weiß nicht, ob du es reinschneidest, ob du Bilder irgendwie drin hast.
Also ja, kann ich gerne machen.
Zum Beispiel Springle Jack, wo er gerade einem Polizisten ordentlich eine ins Gesicht haut.
Der sieht wie so ein Degenheld aus.
Fällt ihm gerade eine sehr interessante Übergangszeit in diesem literarischen Raum.
Mega faszinierend. Durch dich lernt man noch so Sachen, ey. Sehr cool. Leute, bis zum nächsten Mal. Danke. Ciao.
Bis zum nächsten Mal.